Würdet ihr eure Familien verlassen, euer Leben riskieren und vielleicht sogar Menschen töten, um eure Heimat zu verteidigen? Diese Frage stellt sich immer drängender für ganz normale Menschen in der Ukraine. In dieser Folge geht es um die massiven Probleme, die die ukrainische Armee hat, neue Soldaten zu rekrutieren. Denn jetzt nach 2 Jahren Krieg in der Ukraine sind bereits über 31.000 ukrainische Soldaten gefallen. Ganz viele von ihnen diejenigen, die sich freiwillig gemeldet haben am Anfang des Krieges. Andere sind einfach erschöpft, viele nicht mehr kampfbereit, weil sie schwer verletzt worden sind. Das heißt, es müssen neue Soldaten eingezogen werden, aber viele wollen schlicht und ergreifend nicht kämpfen und verstecken sich oder sind möglicherweise auch nicht für den Wehrdienst geeignet.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hi zusammen, ich bin Jan Jessen und als Reporter für die Funke Mediengruppe immer wieder in der Ukraine unterwegs. Meine Berichte lest ihr zum Beispiel auf der Website der NRZ, Neue Ruhr Zeitung, oder auch auf den Webseiten anderer Funke-Titel wie das Abendblatt oder die Berliner Morgenpost. Wir haben jetzt 2 Jahre Krieg in der Ukraine. Die Situation an den Frontlinien wird immer schwieriger. Das haben wir auch in vorherigen Folgen unseres Podcasts schon besprochen. Die russische Armee drückt derzeit sowohl im Norden wie auch im Süden. Und ja, der Armee fehlen einfach die Mittel, diese russische Invasion zurückzudrängen. Das liegt einmal daran, dass mittlerweile den ukrainischen Verteidigern die Munition ausgeht. Das haben wir in einer der letzten Folgen besprochen. Packen wir euch in die Shownotes rein. Anderes Riesenproblem ist, was sich derzeit darstellt, der Mangel an Soldaten. Es haben sich am Anfang des Krieges sehr viele junge Menschen, Männer vor allem, freiwillig gemeldet für den Kriegsdienst. Viele von diesen jungen Leuten sind mittlerweile tot. Andere sind so schwer verletzt, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Und was noch dazu kommt, diejenigen, die eben kämpfen, sind teilweise seit 2 Jahren vorne an der Front, sind erschöpft und ausgelaugt. Und deswegen braucht es eigentlich Ersatz. Deswegen greift jetzt die Mobilisierung. In der Ukraine herrscht Kriegsrecht, das bedeutet, es herrscht die Wehrpflicht. Eigentlich muss sich jeder ukrainische Mann im Alter von 27 Jahren bis 65 Jahren zum Militärdienst melden, bei den sogenannten Rekrutierungsbüros, um sich zur Verfügung zu stellen. Denjenigen, die sich dem Wehrdienst entziehen, den drohen Strafen, ist klar, es herrscht wie gesagt der Wehrpflicht. Wenn jemand nicht der Einladung zu einem Rekrutierungsbüro folgt, wo normalerweise einfach medizinische Untersuchungen gemacht werden und dann eben das weitere Verfahren besprochen wird, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, ist mit einer Geldstrafe belegt. Falls sich jemand dann tatsächlich dem Wehrdienst entzieht, nach dieser Einbestellung in dem Rekrutierungsbüro, dann drohen drastische Strafen bis hin zu Gefängnisstrafen. Das ist aber ein Problem, denn nicht alle Bürger dieses Landes wollen sich von ihr Leben riskieren für die Ukraine. Man sieht es beispielsweise daran, dass über 200.000 ukrainische Männer nur in Deutschland sind, also die sich einfach abgesetzt haben, obwohl das Verlassen des Landes eigentlich verboten war. Es läuft teilweise so, dass sie Geld bezahlen dafür, dass sie das Land verlassen können, und andere verstecken sich. Und einer dieser Menschen, die sich der Rekrutierung entzogen haben, das ist Sergei. Sergei, den haben wir getroffen in Odessa. Odessa, die Hafenstadt am Schwarzen Meer. Malerisch toll, auch eine etwas bizarre Szene, muss man sagen. Wir waren da an der wichtigsten Straße eigentlich in Odessa. Das ist eine große Einkaufsstraße. Viele Clubs, viele Restaurants waren voll, als wir da waren. Das Leben pulsierte. Trotz der immer wiederkehrenden Luftangriffe auf Odessa versuchen die Leute da irgendwie ihr Leben zu regeln. Sergei, auch so ein Typ von seinem Äußeren her, der so ein bisschen in diese Bohem von Odessa passt. Genauer kann ich nicht beschreiben, weil wir ihm zugesichert haben, dass wir ihn anonym darstellen wollen. Sergei ist übrigens auch nicht sein richtiger Name. Ist Sportlehrer eigentlich in seinem normalen Beruf. Und ja, er versteckt sich also vor der ukrainischen Armee. Und schon als wir uns getroffen haben und miteinander gequatscht haben, hat man so einen Gewissenskonflikt gemerkt, der in ihm brodelt. Also er war die ganze Zeit sehr, sehr angespannt, hat sich wahrscheinlich mit seinen Händen durchs Gesicht gefahren. Oberkörper nach vorne, nach hinten. Also man merkte, er ist total angespannt, als er uns seine Geschichte erzählt hat.
Ich fühle mich deshalb nicht so gut. Ich verstehe, dass das die falsche Haltung ist. Ich verstehe, dass es notwendig erscheint, zur Armee zu gehen. Aber es ist schwierig für mich, mich innerlich zu überwinden.
Das klingt jetzt erstmal einigermaßen milde. Man muss dazu sagen, das, was er uns jetzt erzählt hat, was ihr jetzt in den O-Ton hört, das hat er uns später eingesprochen, weil das Gespräch ziemlich hin und her ging und jetzt nicht für den Podcast geeignet war. Aber ich habe über eine Stunde mit ihm gesprochen und da war es schon deutlich detaillierter als das, was er uns dann später nochmal eingesprochen hat. Tatsächlich sagt er ja, dass er weiß, dass das nicht gut ist und uns, dass er sich also nicht meldet beim Rekrutierungsbüro, dass er sich also seiner Pflicht entzieht. Und das hat er in dem einstündigen Gespräch auch sehr deutlich gemacht, dass er sich eigentlich schämt dafür, dass er nicht zur Armee geht, weil er weiß, wie die Situation vorne an der Front ist, dass da Menschen sterben für seine Freiheit und dass ihm das total unangenehm ist, dass er ja nicht den Mut aufbringt, eben zu diesem Rekrutierungsbüro zu gehen und seine Pflicht zu erfüllen.
Im Frühjahr 2023 hatte ich einen Motivationsimpuls. Ich wollte zur Armee, aber irgendwie habe ich es nicht sofort geschafft. Und nach einiger Zeit, etwa im Sommer, entschied ich mich nach Gesprächen mit einigen Bekannten, die damals in der Armee dienten, dagegen. Von ihnen habe ich von einigen Problemen mit der Ausbildung der Soldaten und so weiter erfahren.
Diese gewissen Probleme, die er da erwähnt, das sind Berichte und Videos gewesen. Also er sagt ja, im Frühjahr vergangenen Jahres, das war vor der Gegenoffensive, die ja mit der großen Erwartung und Hoffnung verknüpft waren, da wollte er sich eigentlich freiwillig melden, das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil er es aufgeschoben hat. Und dann bekommt er aber im Laufe des Jahres mit, wie die Situation an den Frontlinien ist. Also dass er zum einen von Leuten hört, Bekannten, die nach nur ganz, ganz kurzem Training, 2-3 Wochen, direkt an die Front geschickt werden, was natürlich heftig ist. Das sind Leute, die ja überhaupt keine Kampferfahrung und sonst was haben, aber eben, wie gesagt, direkt ins Gemetzel geschickt werden. Auf der anderen Seite bekommt er mit beispielsweise ein Video, das er gesehen hat, das auf pro-russischen Propagandakanälen verbreitet worden ist, wo 2 ukrainische Kriegsgefangene sich geäußert haben, gesagt haben, sie seien die einzigen Überlebenden ihrer Kompanie und wo zudem ein Schlachtfeld zu sehen war, das übersät war mit ukrainischen Leichen. Nicht ungewöhnlich, diese Berichte gibt es. Es ist vorne an der Front wirklich ein Gemetzel. Also ich habe sehr, sehr viele von diesen Videos gesehen und es ist einfach furchtbar, was da passiert. Er hat auch erzählt beispielsweise von einem Freund aus Kiew, der bei Avdiivka, das ist die Stadt, die Anfang Februar an die Russen gefallen ist, komplett zerstört ist. Und ein Freund von ihm aus Kiew, der war Drohnenpilot bei Kiew und hat gesagt, also es sei einfach furchtbar und unvorstellbar, was sich da abspielt. Und das hat natürlich was mit Sergei gemacht. Aber sich der Wehrpflicht zu entziehen, das ist nicht ganz so einfach.
Anfang Oktober 2023 bin ich zufällig den Vertretern des örtlichen Rekrutierungsbüros auf der Straße begegnet und habe von ihnen eine Vorladung bekommen, damit sie meine Daten prüfen. Da ich aber aus früheren Erfahrungen wusste, dass solche Vorladungen in der Regel mit einer militärärztlichen Musterung enden und ich direkt mit einer Kampfvorladung zur Grundausbildung geschickt werde, ignorierte ich sie und ging nicht hin.
Diese Rekrutierungsoffiziere, die Teams, von denen Sergei da spricht, die haben keinen guten Ruf in der Ukraine. Auch früher gab es eine Wehrpflicht in der Ukraine, also schon vor dem Krieg. Allerdings konnte man sich der ziemlich leicht entziehen, indem man eben diesen Rekrutierungsoffizieren ein bisschen Backschisch gegeben hat. Also man konnte sich das schlicht und ergreifend freikaufen. Das haben sehr, sehr viele junge Leute gemacht. Das war völliger Usus in der Ukraine. Deswegen aber haben diese Leute einen relativ schlechten Ruf. Es gibt immer wieder jetzt auch im Krieg Korruptionsvorwürfe. Der Präsident hat beispielsweise noch nicht lange her sämtliche Kommandeure von Rekrutierungsbüros entlassen, weil eben auch da die Korruption grassierend war. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass viele junge Männer sich auch ins Ausland abgesetzt haben, beispielsweise nach Deutschland. Ganz häufig hat da eben auch Korruption eine Rolle beigespielt, denn anders kommt man ja nicht über die Grenzen. Und ansonsten gehen die teilweise sehr rabiat vor, diese Rekrutierungsoffiziere, also im öffentlichen Nahverkehr, in Bussen und in Straßenbahnen, die werden dann einfach angehalten und dann laufen diese Rekrutierungsoffiziere da durch, checken die Ausweise der Leute und gucken eben, müssen sie sich jetzt melden beim Rekrutierungsbüro oder nicht. Und es gab auch Videos aus Odessa und die haben tatsächlich für Aufregung gesorgt, als Rekrutierungsoffiziere Leute in Busse reinzerren, um sie zu Rekrutierungsbüros zu fahren. Das hat für große Diskussionen gesorgt in der Gesellschaft. Am Ende sagen die Leute, naja, gut, wir müssen uns halt auch irgendwie entscheiden. Wir kämpfen für Freiheit und Demokratie. Und dann ist es natürlich etwas schwierig, wenn wir Leute zu etwas zwingen, was sie partout nicht wollen. Sergej ist auf jeden Fall nicht zum Rekrutierungsbüro gegangen, obwohl er eingeladen worden war oder aufgefordert worden war zu kommen. Eingeladen hört sich immer so nett an. Und hat eine schlaflose Nacht gehabt, hat sich dann entschieden, nein, ich gehe nicht. Also ich kann es einfach nicht. Und dann hat eine ziemlich stressige Zeit für ihn begonnen, 2,5 Monate, wo er sich nicht nach Hause getraut hat, weil er gedacht hat, die stehen da vor der Tür. Mittlerweile ist er wohl wieder zu Hause. Er sagt auch, die dürfen rechtlich nicht jetzt in sein Haus eindringen und ihn da quasi aus der Wohnung rauszerren. Aber er muss halt immer damit rechnen, dass da jemand auf ihn wartet und er dann möglicherweise mitgenommen wird. Und dann geht er davon aus, wenn er dann zu einem Rekrutierungsbüro kommt, wird er auch direkt ins Trainingslager und dann an die Front geschickt. Und das treibt ihn natürlich sehr um. Denn so könnte Sergej theoretisch auch in Orichew landen. Orichew, das ist eine Kleinstadt, 400 Kilometer entfernt von der Stadt Odessa und liegt in unmittelbarer Nähe der Front. In Orichew waren wir jetzt schon mehrmals, da sieht es ganz fürchterlich aus. Also es gibt eigentlich kaum noch Häuser, die irgendwie halbwegs intakt sind. Ständig gibt es Einschläge, die Stadt wird auch mit Fliegerbomben eingedeckt, das ist sehr, sehr unangenehm. Aber eben auch sehr viel mit Artillerie beschossen. Einwohnerinnen und Einwohner ursprünglich sind kaum noch da. Viele Soldaten und in der Nähe von Orichew gibt es ein Dorf. Namen dürfen wir nicht nennen aus Sicherheitsgründen. In diesem Dorf haben sich Soldaten einquartiert in die verlassenen Häuser der früheren Einwohner. Und in diesem Dorf ist die 65. Brigade stationiert, die seit langer Zeit in der Region kämpft. In dieser Region gab es bei der Gegenoffensive, die ja im vergangenen Jahr gescheitert ist, gab es kleinere taktische Erfolge. Unter anderem wurde ein kleines Dorf namens Robotyny befreit. Und seitdem kämpft eben, wie gesagt, diese 65. Brigade dort. Diese 65. Brigade besteht, wie ganz, ganz viele dieser ukrainischen Einheiten, größtenteils aus Leuten, die sich freiwillig gemeldet haben. Und das ist ja das Kernproblem in diesen Kriegen wie diesem. Die meisten oder die allermeisten, die da jetzt kämpfen beziehungsweise zum Kampf gebracht werden sollen, indem man sie jetzt mobilisiert, sind Leute, die keine Erfahrung haben im Krieg, wie wir eben auch. Also die haben ganz normale Berufe gehabt vorher. Die ganzen Freiwilligen, mit denen ich gesprochen habe, waren meistens, das gehört irgendwie auch zu weit dazu, einfache Leute, die beispielsweise als Lastwagenfahrer gearbeitet haben, als Bauarbeiter oder als Erntehelfer oder sowas. Es ist ein Krieg, der, das muss man sagen, auch arm Leute, aber das ist ja, glaube ich, grundsätzlich so in jedem Krieg. Und wie gesagt, also es sind normale Menschen, die plötzlich in so ein Kriegsgeschehen reingeworfen werden. Und das ist natürlich für den einen oder anderen nicht ganz einfach. Diese 65. Brigade, die wir besucht haben, die kämpft seit geraumer Zeit unten im Süden. Konkret haben sie im vergangenen Jahr es geschafft, zusammen mit einer anderen Brigade das Dorf Robotyny zu befreien. Das war einer der wenigen taktischen Erfolge, die bei der Gegenoffensive erzielt werden konnten. Wir haben zum einen in Orichew Soldaten getroffen, die sehr kampferfahren sind, die seit 2 Jahren in den Stiefeln sind. Aber wir haben eben auch Leute getroffen, die neu rekrutiert worden waren. Unter anderem auch Volodymyr Kravchenko. Und Volodymyr, den haben wir ja auch in so einem Haus getroffen, ein ehemaliges Bauernhaus, das jetzt besetzt war von diesen Soldaten. Und mit ihm waren lauter neue Rekruten. Und wenn man das Wort neue Rekruten hört, denkt man ja eigentlich an junge, agile Leute, die 18, 19 sind oder so. Aber nein, diese Leute, die wir da getroffen haben, die waren alle älter. Und Volodymyr beispielsweise 49 Jahre alt. Und das war eine ganz merkwürdige Atmosphäre, als wir da in diesem Haus waren. Man merkte all denen, die da drin saßen, an, wie verunsichert sie sind, wie schwierig die Situation für sie ist. Und Volodymyr war eben genauso. Also auch ein ganz, ganz einfacher Mann, große Hände, Traktorist in seinem normalen Leben. Also heißt Landmaschinenfahrer beziehungsweise Mechaniker in einem kleinen Dorf in der Zentralukraine. Und ja, Volodymyr hat erzählt, er hätte schon mal 2015 gekämpft im Donbass, also nicht das erste Mal, dass er jetzt im Kampfeinsatz war. oder zum Kampfeinsatz gezogen wurde. Aber da war er übrigens auch der Einzige. Also in diesem Haus waren knapp ein Dutzend ältere Männer und Volodymyr war der Einzige, der Kampferfahrung hatte.
Als ukrainischer Bürger habe ich das ganz normal akzeptiert. Das ist nichts Neues für mich. Ich habe auch mit 18 Jahren meinen Militärdienst abgeleistet, also werde ich auch mit 50 Jahren noch dienen. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben einen Feind.
Volodymyr nimmt das einfach hin. Er betrachtet das als seine Pflicht, das zu tun, was er jetzt gerade tut. Ich habe ihn allerdings auch gefragt in dem Gespräch, ob er irgendwie weiß, wo er jetzt gerade ist. Robotyny gilt eben als eine dieser Fleischmühlen, so nennen sie das, also die Gegenden, wo besonders heftig gekämpft wird. Und das hat er mir nur gesagt, nö, bist du ja nicht. Also, aber dass er ihm seine Pflicht erfüllen würde. Ich habe ihn auch gefragt, ob er Angst habe. Ja, hat er gesagt, ich habe sehr, sehr große Angst, aber ich muss ihm kämpfen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Volodymyr 49 Jahre alt, Durchschnittsalter dieser 65. Brigade liegt bei 47. Viele der Männer, die mit Volodymyr da gerade neu gezogen waren, deutlich über 50 Jahre alt. Und ich bin dann rausgegangen, habe zu meinem Fotografen gesagt, André, pass mal auf, diese Jungs, die wir jetzt gerade gesehen haben, die werden den ersten Sturmangriff nicht überleben. Man hat ihnen irgendwie angemerkt, dass sie keine Kämpfer sind. Also das war ganz großer Unterschied zu den Soldaten, die wir vorher getroffen hatten. Wo man eben merkte, da war Körperspannung, da war eben auch irgendwie der Wille zu kämpfen da. Und bei diesen Leuten, die wir da in diesem Haus getroffen haben, war das überhaupt nicht mehr da. Und tatsächlich, und das war eine Nachricht, die mich dann doch erschüttert hat so ein bisschen, ist Volodymyr 3 Tage nach unserem Gespräch gefallen. Also der Mann, dessen Stimme ihr gerade gehört habt, ist tot. Er ist im Gefecht mit 2 russischen Panzern und 2 Schützenpanzern gefallen. Das war tatsächlich der erste Angriff und es gibt halt so Nachrichten, die packen einen auch, wenn man schon länger im Krieg unterwegs ist, doch an, weil man, ja, du hast halt mit diesen Menschen gesprochen, du hast die Angst in seinen Augen gesehen und du wusstest im Grunde genommen auch, der wird das nicht packen. Und dann zu hören, dass er 3 Tage später wirklich gestorben ist und das Bild zu haben, die Stimme noch zu haben, das war irgendwie schon sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Mit diesen Verlusten und mit diesem ganzen Kampfgeschehen, was sie erleben müssen, mit diesen Traumata, die sie erfahren, müssen alle Soldaten im Krieg irgendwie klarkommen. Und glücklicherweise haben die Ukrainer, und das unterscheidet sich auch sehr deutlich von den russischen Truppen, das erkannt und haben auch Psychologen in ihren Einheiten. Einer von ihnen heißt Maxim und der arbeitet für die 65. Brigade und der hat mir erklärt, womit die eingezogenen Männer auch mental zu kämpfen haben.
Um es kurz zu erklären, jeder durchläuft im Wesentlichen dieselbe Phase, wenn sie etwas Schockierendes erleben. Was sie sehen, was sie hören, wenn sie zu den Schutzgräben laufen. Wenn sie den Feind sehen, wenn Drohnen und Granaten auf sie zufliegen. Später kommen, wie in jedem Krieg, die Verluste, die Verwundeten, die Toten dazu. Deshalb suchen viele Menschen individuelle Hilfe, weil sie zum Beispiel anfangen, schlecht zu schlafen, schlecht zu essen, Albträume zu haben. Und manche schreien im Schlaf.
Also die Situation ist schwierig. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, also die Situation an den Frontlinien wird von Tag zu Tag schwieriger für die ukrainischen Soldaten. Sie sind müde, sie sind ausgelaugt. Sie brauchen dringend neue Soldaten. Sie brauchen natürlich auch Munition. Die Armee hat im Grunde genommen ja 2 Probleme. Also zum einen die Menschen, die keine Lust haben, in die Armee zu gehen, die Angst haben, aus welchen Gründen auch immer. Und auf der anderen Seite diejenigen, die nach einer sehr, sehr kurzen Ausbildung an die Front geschickt werden, aber im Grunde genommen gar nicht in der Lage sind, vernünftig zu kämpfen. Und natürlich machen sich die Soldaten an der Front auch Gedanken zum Thema Mobilisierung, entwickeln da ihre ganz eigenen Ideen, zum Beispiel Vitali.
Ich glaube, um Menschen, um Rekruten zu motivieren, ist es notwendig, dass nicht nur die Basis, sondern auch die Eliten der Gesellschaft zum Einsatz kommen. Das sind Fußballspieler, die in der ganzen Ukraine bekannt sind, wissen Sie? Athleten und Politiker sollten gehen und in den Reihen von einfachen Soldaten, einfachen Jungen aus den Dörfern stehen. Dann werden die Menschen Gerechtigkeit spüren. Ich glaube, dass es einen Schritt in diese Richtung geben wird und die Motivation der Menschen definitiv steigen wird. Ich danke Ihnen.
Jakob.
Promis im Krieg, das wäre ein wichtiges Zeichen, sagt Peter Lee. Ich habe ja vorhin gesagt, also dass dieser Krieg in der Ukraine, wie so viele andere Kriege, ein Krieg der einfachen Leute ist, der finanzschwachen Leute ist, derjenigen, die sich nicht gegen Mobilisierung wehren, die es einfach für ihre Pflicht halten. Wie Volodymyr, der Mann, der gefallen ist und für den das einfach völlig klar war, dass er da kämpfen wird. Leute in Kiew und Odessa denken da anders drüber. Oder viele wie Sergej, den wir ja vorhin gehört haben. Und das sorgt natürlich für Unmut auch an der Front. Das sorgt für Unmut, weil die Soldaten irgendwie das Gefühl haben, dass sie für die Freiheit von Leuten sterben, die sich selber eben diesem Kriegsdienst entziehen. Wenn berühmte Leute sich bereit erklären würden, in den Krieg zu ziehen, könnte das eben motivierend sein für andere, hofft Vitali jedenfalls. Die Soldaten in Orichew sagten mir allerdings auch, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass der reine pure Zwang, dass sie den auch skeptisch sehen. Also Oleg, einer von der 65. Brigade, sagte mir beispielsweise, dass man solchen Leuten ja auch nicht vertrauen kann. Also wenn du jemanden hast, der Angst hat vor dem Krieg, der Angst hat vor den Geräuschen, vor den Explosionen und wie gesagt einfach nicht kämpfen will, wenn so jemand hinter dir dann rennt, wenn es in den Sturmangriff geht und du gar nicht weißt, was der da hinter dir macht, ob er stehen bleibt, ob er vor Angst erstarrt oder was weiß ich was, das sei auch nicht gerade förderlich und deswegen sind sie da auch eben skeptisch, ob der reine Zwang ihnen überhaupt irgendwas bringt. Und das ist übrigens ein Punkt, mit dem versucht wird, dieses Thema Mobilisierung schmackhaft zu machen. Dieses, wo wird jemand eingesetzt? Was ganz spannend ist in der Ukraine, man sieht überall Werbetafeln für den Einsatz in der Armee. Und zwar kann jede Brigade macht irgendwie eigene Werbekampagnen. Das ist ein bisschen bizarr. Also man sieht ganz häufig Riesen-Billboards, wo dann irgendwie heroisch aussehende Typen stehen mit der Waffe in der Hand. Und dann wird dann eben für den Einsatz bei der jeweiligen Brigade geworben. Besonders professionell macht das die dritte Sturmbrigade, das ist, die kennt ihr unter dem Namen Azov-Bataillon möglicherweise noch. Das waren diejenigen, die früher in dem Ruf standen, sehr rechtsgerichtet zu sein, sehr nationalistisch. Mittlerweile sind sie das nicht mehr, sind natürlich Nationalisten irgendwo, aber eben nicht mehr so ganz krasse Rechtsausleger, wie das früher war, gelten jetzt so als Eliteeinheit. Die machen beispielsweise so eine Werbekampagne, da sieht man also Soldatinnen und Soldaten, wie sie ganz entschlossen irgendwelchen Zombies ins Gesicht schauen. Also diese Zombies stürmen auf sie zu in Massen und sie stehen davor und gucken denen also entschlossen in die Augen. Und das ist sehr comichafte, krasse und merkwürdige Werbekampagne natürlich. Aber eine, die offensichtlich zieht, also die dritte Sturmbrigade hat keine Probleme damit, Leute zu bekommen. Es gibt mittlerweile auch private Arbeitsvermittler, die Soldaten an das Verteidigungsministerium vermitteln. Mit einem Menschen von so einer Arbeitsvermittlung habe ich mal gesprochen. Die haben vor dem Krieg ganz normale Jobvermittlung gemacht. Und wie gesagt, jetzt vermitteln sie eben neue Rekruten an das Verteidigungsministerium. Das Spannende fand ich eben, dass der gesagt hat, naja, also wir gucken eben, dass jeder, der sich bei uns meldet, dass wir den Pass genau unterbringen können. Also uns kann jemand sagen, ich möchte ihn in die und die Brigade. Jede Brigade hat ihren Ruf als besonders heroisch, als besonders wagemutig, als besonders mitarbeiterfreundlich oder was weiß ich. Das gilt auch für die jeweiligen Kommandeure. Es gibt ja manche, die ihre Soldaten mehr oder weniger verheizen. Es gibt welche, die damit sehr sorgsam umgehen mit dem Leben ihrer Kommandeure. Und das ist bekannt in der Öffentlichkeit, das wird breit diskutiert. Und diese Arbeitsvermittlung ermöglicht eben denjenigen, die sich bei ihr melden, zu sagen, ich möchte in die und die Brigade und ich möchte auch die und die Aufgaben erfüllen. Also Kampfeinsätze macht ja bei weitem nicht jeder Soldat, sondern von den 1 Million Menschen, die derzeit in Uniform stecken in der Ukraine, dazu gehören also nicht nur die Armee, sondern auch die Polizei oder der Grenzschutz oder andere, sind ja auch ganz viele in der Logistik beschäftigt, in der Verwaltung beschäftigt, im Sanitätsdienst und so weiter. Und insofern muss nicht zwingend jeder an die Front nach vorne. Das kann dir passieren, wenn du einfach ins Rekrutierungsbüro gehst, dass du dann an die Front geschickt wirst, wie der arme Volodymyr, über den wir ja gesprochen haben. Aber bei dieser Arbeitsvermittlung können sich die Leute das eben aussuchen, was sie machen wollen. Und das sagt eben dieser Arbeitsvermittler oder hat uns dieser Arbeitsvermittler gesagt, sei also schon eine Maßnahme, die dazu beitrage, dass sie ganz gute Vermittlungsquoten hätten. Also sie hatten bei sich schon knapp 60.000 Leute, die sich in Listen eingetragen haben. Ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt vorhin besprochen haben, also private Arbeitsvermittlung oder der Einsatz von Promis an der Front, ob das wirklich dazu beitragen wird, das Mobilisierungsproblem zu beheben. Klar ist, die Ukraine muss was tun. Das Geschehen auf dem Schlachtfeld wird gerade in den Tagen, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, immer schwieriger. Die Russen drücken an allen Frontabschnitten, erzielen Geländegewinne, noch alles auf taktischer Ebene. Das sind noch keine großen operativen und strategischen Erfolge, die sie da erzielen, aber sie sind auf dem Vormarsch. Das ist bitter und macht das Ganze natürlich für die Ukraine sehr, sehr schwierig. Am Ende sind Soldaten natürlich unglaublich wichtig auf dem Schlachtfeld. Ich glaube allerdings, dass dieser Krieg nicht durch die Masse an Soldaten entschieden wird, sondern über die Frage, wie kriegt man es hin, den russischen Nachschub zu unterbinden. Das sind Diskussionen, die intensiver geführt werden müssen, meines Erachtens. Wir haben gerade Anfang März und Kanzler Scholz hat einmal mehr gesagt, Deutschland wird auf keinen Fall die Taurus-Marschflugkörper liefern, die die Ukraine eigentlich dringend braucht. Das allerdings wären genau die Waffen, die die Ukraine bräuchte, um die russischen Nachschublinien zu unterbinden. Und wenn der russische Nachschub unterbunden wird, wird sich die ganze Frage nach Soldaten auch erledigt haben. Weil wenn die Russen vorne nicht mehr unterstützt werden können mit Munition, mit Lebensmitteln und so weiter, dann müssen sie sich zurückziehen, dann müssen keine Soldaten mehr an der Front sterben. Das haben wir gesehen im Herbst 2022 in Cherson, als 30.000 russische Soldaten kampflos abziehen mussten. Genau so könnte es eigentlich laufen, genau so sollte es laufen. Dann bräuchte man die ganze Diskussion um neue Soldaten nicht, weil wie gesagt, dann müssten keine Soldaten mehr sterben, wenn die Russen einfach dahin gingen, wo sie hingehören. Und wenn der Westen eben genau das unterstützen würde, indem er die Waffen liefern würde, die es braucht, um die russischen Nachschublinien zu unterbinden. Aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Themenfeld, ein politisches Themenfeld und wie das geregelt wird, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich es nachvollziehen kann, dass jemand sagt, ich möchte nicht kämpfen, ich möchte nicht sterben, ich möchte meine Familie nicht verlassen. Natürlich neigt man immer dazu zu sagen, ja, die Feiglinge. Aber wenn ich sehe, was da vorne passiert und wenn ich die ganzen vielen Toten sehe, die wir in den vergangenen Monaten auf dem Schlachtfeld haben liegen sehen, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob ich den Mut hätte, mich in den Kampf zu werfen. Natürlich stellt man sich das immer irgendwie vor, dass man das machen würde und man ist ja auch relativ sicher, aber ich glaube, wenn es dann wirklich soweit ist, denkt man möglicherweise anders darüber. Also deswegen finde ich, sollte sich hier in Deutschland niemand urteilen über solche Leute wie Sergej erlauben. Das war's mit unserer heutigen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Ich danke euch fürs Zuhören. An diesem Podcast haben mitgearbeitet Alexander Luca Allan und Anja Wölker. Falls es euch gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet an eure Freundinnen und Freunde, Verwandte und Angehörige. Sehr gerne auch bei Spotify und Apple Podcast abonnieren. Das hilft uns sehr und cool wäre natürlich auch eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, auf bald und tschüss.
So fühlt sich Krieg an, ein Podcast von Funke und NRZ.